Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 27. März. Mein Name ist Christian Silus und bei mir sind heute Mareike Täufer und Ron Heinen. Hallo ihr zwei.
Hallo zusammen.
Guten Morgen.
Schön, dass ihr diese Woche dabei seid. Wir haben auf die Themen unserer Woche geguckt und wir haben uns zwei Themen rausgepickt, bei denen es jeweils um einen Hochlauf einer Technologie geht oder eben auch nicht. Wir haben sehr viele Gesetzgebungsverfahren, die momentan in unterschiedlichen Stadien auf dem Weg sind. Und nicht nur Gesetzgebung, sondern auch Regulierung. Und lass uns da mal mit reinstarten, Ron, das ist vor allem dein Thema. Wir gucken auf den möglichen Hochlauf des Batteriespeichermarktes. Wir kommen aus einer Phase oder sind immer noch in einer Phase, wo ja teilweise von einem Batteriespeicher-Tsunami gesprochen wird. Es gibt einen Hochlauf, aber vor allem einen Hochlauf von Projektanträgen, die dann in einer Vielzahl von Netzanschlussverfahren bei den Netzbetreibern münden, die sich auch darüber beschweren und sagen, das ist eine Wucht, die uns hier gegenübersteht. Die können wir gar nicht mehr bewältigen. Gleichzeitig läuft in Bonn bei der Bundesnetzagentur der Prozess zur Reform der allgemeinen Netzentgeltsystematik. Und da könnten oder drohen einige Unannehmlichkeiten gerade für den Speichermarkt zu kommen, die dann sehr schnell aus dem Tsunami nur noch ein, ja, was sagt man dann, laues Lüftchen ist nicht das passende Bild, aber auf jeden Fall würde dem Ganzen ziemlich die Luft ausgehen. Ron, hol uns mal ab. Es geht vor allem um die Frage des Vertrauensschutzes und das Thema Netzentgeltbefreiung.
Genau. Also das ist ein ziemlich kompliziertes Thema. Deswegen muss ich, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen ausholen. Wie du schon gesagt hast, AGNES soll ja die Netzentgeltsystematik der Zukunft sozusagen regeln. Die Bundesnetzagentur ist da jetzt seit bald fast einem Jahr dran und in diesem Jahr finden da sehr viele Workshops statt zu den einzelnen Spezialthemen und unter anderem gab es am 30. Januar einen Workshop zu Speicherentgelten. Bislang sind Speicher von Netzentgelten befreit, solange sie vor dem 4. August 2029 in Betrieb gehen. Das heißt, das ist sozusagen das Datum, was für die ganze Speicherbranche immer so eine Art Zäsur darstellte, weil vor diesem Datum wollte man mit seinem Speicher ans Netz gehen, weil diese Netzentgeltbefreiung für 20 Jahre natürlich extrem lukrativ ist. Also das ist sozusagen eine vorgeschobene Subvention. Das ist also sozusagen erstmal der Grundstand.
Das ist ja auch ein Grund, warum wir diese große Welle momentan haben, weil natürlich viele versuchen, vor diesem Datum noch ans Netz zu kommen.
Genau. Und wir brauchen natürlich auch die Flexibilität. Die Batteriespeicherkomponenten sind günstiger geworden. Es ist jetzt wirklich ein Wirtschaftsmodell, was sich trägt. Also es wurde in den Vergangenheit auch mal von Traumrenditen gesprochen. Also da ist gerade ganz viel Interesse. Das zeigt sich dann ja auch an den vielen Netzanschlussfragen bei der real installierten Leistung noch nicht ganz so. Also da gibt es eine relativ große Diskrepanz. Darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen. Aber genau, also es gibt gerade sehr viel Interesse, Batteriespeicher zu projektieren. Und unter anderem will die Stadtwerke-Kooperation Trianel einen 900 MW Speicher direkt neben dem Kohlekraftwerk Lünen in Waltrop im Osten des Ruhrgebiets bauen. 900 MW ist verdammt groß und die Trianel hatte jetzt am Mittwoch zu einer Besichtigung der dortigen Brachfläche eingeladen. Das ist auch sozusagen der Grund, warum wir darüber heute sprechen. Ich war also bei dieser Besichtigung dabei und da war das Thema Vertrauensschutz ein Riesenthema.
Und die Frage des Vertrauensschutzes geht ja zurück auf diesen Workshop, den du gerade angesprochen hast. 30. Januar, also schon ein bisschen zurück, aber dieser Workshop hat enorme Unruhe in der Branche ausgelöst. Erklär uns da auch nochmal, warum.
Ja, genau. Also ich hatte ja gesagt, dass diese Netzentgeltbefreiung ursprünglich bis mindestens 4. August 2029 gelten sollte und dann natürlich für alle Anlagen, die im Bestand sind, weiter gelten. Also das ist eine Privilegierung für 20 Jahre. Darauf konnte man sich also verlassen. Das ist so ein bisschen wie beim EEG, wo man für 20 Jahre dann die Prämie bekommt, galt diese Netzentgeltbefreiung für 20 Jahre für alle Anlagen im Bestand. Jetzt hat aber die Bundesnetzagentur gesagt, dass sie zumindest in der Theorie dazu imstande wäre, diese Netzentgeltbefreiung auch für Bestandsanlagen auszusetzen und zu sagen, ihr müsst jetzt Netzentgelte bezahlen. Ab wann? Ab 2029? Vielleicht auch schon früher? Das ist nicht so ganz klar. Aber allein diese Aussage, dass sie das in der Theorie könnte, hat jetzt die ganze Branche aufgeweckt und gesagt, was ist denn da bei euch los in Bonn? Wir haben doch hier unsere Garantien bekommen, dass wir für 20 Jahre lang diese Netzentgeltbefreiung haben.
Da gab es eine Initiative mittlerweile. Ich glaube, da haben sich fast 200 Unternehmen angeschlossen. Du hast gerade den Namen Trianel erwähnt. Da sind aber natürlich auch viele andere, auch große Akteure dabei. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit der LEAG, mit Thomas Brandenburg, der dort das Speichergeschäft betreibt. Das ist die LEAG. Kennt man ja vielleicht eigentlich bisher immer noch mehr als Kohlekraftwerksbetreiber, vor allem in der Lausitz, in Brandenburg und in Sachsen. Aber auch die sind im Speichermarkt aktiv, planen Projekte, haben auch schon Projekte im Bau und stehen jetzt genau vor dieser Situation. Habe ich jetzt noch eine Netzentgeltbefreiung oder nicht? Und das wirkt sich natürlich massiv auf die Finanzierung, auf die Kalkulation aus. Die verweisen auch auf Banken, die natürlich da auch große Fragen haben. Und die sagen, wir brauchen jetzt sehr schnell Klarheit, weil 2029 ist nicht mehr fern und wir reden jetzt eben in dem Fall nicht über kleine Heimspeicher, sondern wir reden über große Projekte. Du hast gerade das Projekt der Trianel angesprochen, 900 MW. Das ist auch eine Rieseninvestition. Wir reden hier über Investitionen im Milliardenbereich.
Nicht ganz, Milliarden sind es nicht, das will ich kurz korrigieren. Also die Trianel rechnet von 400 bis 500 Millionen Euro. Aber natürlich gesamtbranchentechnisch dann doch Milliardenbereich. Aber ja, die Summen sind schon riesig.
Große Summen und die Unternehmen brauchen jetzt Klarheit, um dann überhaupt noch bis eigentlich den Zeitpunkt, den sie angenommen haben, im August 2029 über die Ziellinien zu kommen.
Ja, das ist ja auch schon so eine Frage. Agnes soll ja zum 01.01.2029 dann in Betrieb gehen. Hat also sozusagen, also eventuell werden dann schon 8 Monate von dieser Netzentgeltbefreiung geklaut, in Anführungsstrichen, sollte die Bundesnetzagentur entscheiden, dass diese Ausnahmeregelung dann halt nicht mehr gilt. Also es ist ein interessantes Geflecht, würde ich sagen, weil du hast die Banken angesprochen. Ich war ja bei diesem Workshop am 30. Januar dabei. Da gibt es auch eine Chat-Funktion und da haben Projektierer davon berichtet, dass in einer Pause, nachdem ein Vortrag der B-Netzer halt zu diesem Vertrauensschutz war, schon die Banken angerufen haben und Investoren angerufen haben und gefragt haben, du, was ist denn da gerade los? Geht da gerade unser Business Case vor die Hunde? Also das ist schon eine dramatische Situation, glaube ich. Und das muss man wirklich ernst nehmen. Und das wird ja auch bei uns sehr ausführlich begleitet. Also wir hatten ja verschiedene Interviews, unter anderem mit Thomas Antonioli von TerraOne, mit Statkraft, jetzt mit der Trianel haben wir gesprochen, mit der LEAG haben wir gesprochen. Also da ist eine ganz, ganz große Verunsicherung. Und die Trianel zum Beispiel sagt jetzt, wir brauchen klare Rahmenbedingungen, also irgendwas, womit wir rechnen können, bis spätestens Ende Mai, Anfang Juni. Ansonsten ist dieses Projekt, zu dem das Unternehmen komplett steht, also keiner hat da gesagt, wir wollen das Ding eigentlich gar nicht bauen, sondern die wollen das Ding unbedingt bauen. Ansonsten geht das vor die Hunde. Einfach, weil die Risiken so groß sind, dass man das nicht weiter rechtfertigen kann, weiter zu projektieren, weil es wurden schon viele, viele Millionen in dieses Projekt gesteckt. Also die haben 2023 damit angefangen zu planen und da sind jetzt schon zweistellige Millionenbeträge geflossen.
Gleiche habe ich bei der LEAG gehört im Gespräch mit Thomas Brandenburg, der auch gesagt hat, wir haben die Komponenten für die Speicher schon bestellt. Die kommen zum Teil eben aus China und haben gesagt, wir müssen jetzt in Kürze Entscheidungen treffen, ob diese Bestellungen dann tatsächlich auch aufs Schiff gehen und hierher transportiert werden. Also das Zeitfenster bis 2029 ist halt relativ kurz. Ja, so ein Batteriespeicher hat nicht so eine lange Realisierungszeit wie ein Kraftwerk, aber trotzdem müssen die erstmal errichtet werden. Was ist denn bei der Trianel, wenn du dort vor Ort warst, schon zu sehen?
Zu sehen ist eigentlich noch gar nichts. Das ist wirklich eine Brachfläche. Da gibt es jetzt Schutzzäune für Schildkröten zum Beispiel. Aber ansonsten ist das eigentlich eine Brachfläche. Zu sehen ist da noch nicht viel. Deswegen ist auch der Stadt Waltrott, also es war auch der Oberbürgermeister der Stadt Waltrott da, die suchen halt händeringend jemanden, der diese Fläche abnimmt. Also die würden sich auch über die Gewerbesteuer freuen, wenn denn dieser Batteriespeicher realisiert werden sollte. Und an sich ist das, also das Absurde ist ja, ich hatte es schon gesagt, die Trianel möchte unbedingt investieren, weil das ist halt der perfekte Ort für einen Großbatteriespeicher in diesem Maße. Es gibt diese Fläche, die ungenutzt ist. Es gibt einen Netzanschluss, der ja auch schwer zu kriegen ist, weil Amprion in ziemlicher Nähe ein Umspannwerk mit 3 Gigawatt Leistung baut und der einzige Kunde ist bislang das Steinkohlekraftwerk, was nebenan steht, mit einer Leistung von 750 MW. Das heißt, da ist noch sehr viel Platz für Netzanschlüsse. Eigentlich perfekte Voraussetzungen. Nebenan ist ein Kanal, die Container könnten also per Schiff gebracht werden, infrastrukturmäßig. Ein perfektes Projekt, sagen die. Ja, und jetzt kommt diese Diskussion und eventuell ist alles für die Katz gewesen.
Das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Das Gleiche gilt ja auch für die LEAG, weil dort gehen perspektivisch auch eben die Kohlekraftwerke vom Netz und die suchen natürlich auch Anschlussmöglichkeiten für diese Flächen, die sie dort haben. Die LEAG will sich auch um Gaskraftwerke bewerben. Allerdings ist es da als ostdeutscher Player womöglich auch ein bisschen schwerer, weil es dort ja einen Bonus für südliche Standorte geben soll. Und bei der NEAG kommt eben noch dazu, die haben natürlich an ihren Kohlekraftwerksstandorten auch nicht überall Gasanschlüsse. Das heißt also, so ein Batteriespeicher ist eigentlich da auch eine ideale Option. Trotzdem hat Thomas Brandenburg auch sehr deutlich gesagt, wenn die Rahmenbedingungen hier bei uns nicht stimmen, wir sind ein international tätiges Unternehmen, dann müssen wir halt im Ausland investieren. Er hat in dem Gespräch mit mir auf Italien verwiesen. Dort gibt es eine Netzentgeltbefreiung. Dort gibt es auch gerade einen Batteriespeicherhochlauf. Und das ist sozusagen eine Kulisse, die durchaus hinter dem Ganzen steht.
Ja, genau. Italien ist auch ein Land, was Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung Trianel, genannt hatte. Das ist für ihn eine ganz klare Gefahr, dass der Industriestandort Deutschland verliert, seine Kunden zu verlieren, weil auch die Trianel wäre bereit, eventuell nach Italien zu gehen oder zumindest, also vielleicht nicht die Trianel, aber andere Unternehmen sind bereit, nach Italien zu gehen. Da gibt es ein staatlich gefördertes Batteriespeicherprogramm, wie du schon gesagt hast. Das ist ein sehr attraktiver Standort und warum nicht dahin gehen? Ne? Das ist ganz klar. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz darüber sprechen, warum die Bundesnetzagentur das überhaupt ins Spiel gebracht hat. Weil das ist jetzt da sehr einseitig und es ist ja nicht so, als würde man sich in Bonn keine Gedanken machen, warum man das eigentlich nicht haben möchte. Das Ganze geht zurück auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Jahr 2021, als die Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur in Fragen der Netzentgeltsystematik festgelegt wurde. Darauf beruft sich jetzt die Bundesnetzagentur und sagt, dass diese Fortführung, dieses Gesetz aus dem Jahr 2023 der Bundesregierung eigentlich hätte gar nicht gefällt werden dürfen, weil es halt nicht mehr im Kompetenzbereich der Bundesregierung liegt, sondern der Bundesnetzagentur. Und ich hatte da auch mit ein paar Anwälten gesprochen, die sind natürlich anderer Meinung, weil sie dann für Batteriespeicherprojektierer gesprochen haben. Die würden das auch anfechten. Aber das bringt halt Stand jetzt nichts für die Projekte, die jetzt gerade vor dem finalen Investitionsentscheid stehen. Weil so eine Klage, die dauert dann 1,5, 2 Jahre. Dann hat man vielleicht in 2 Jahren frühestens, wenn das in der ersten Klageinstanz durchgeht, Klarheit. Aber das ist halt für die Projekte, die jetzt gerade projektiert werden, viel zu spät.
Und wir reden ja durchaus über eine Technologie, die auch für den weiteren Fortgang der Energiewende ein entscheidender Faktor sein könnte, weil bei allen Gesprächen, die wir führen mit unterschiedlichen Akteuren der Energiewende, ist ja auch immer wieder zu hören, Batteriespeicher haben großes Potenzial, auch die momentane Volatilität, die wir im Markt haben, also Preisausschläge nach unten bis an Null oder momentan noch in den negativen Bereich vereinzelt oder eben auch große Preisspitzen deutlich abzuglätten und damit insgesamt auch Investitionen auch für andere Technologien, für Windparks, für Solaranlagen deutlich kalkulierbarer zu machen. Also da haben Speicher durchaus eine große Dimension, nicht nur für den Energiemarkt, sondern auch für die energieverbrauchende Industrie, weil auch dort entstehen ja größere Speicheranlagen, um genau sich von solchen massiven Strompreisschwankungen auch etwas unabhängiger zu machen oder sogar damit auch in einer gewissen Weise dort womöglich Geld zu verdienen. Also es gibt deutliche wirtschaftliche Komponenten.
Ja, absolut. Also das ist ja auch der Bundesnetzagentur total klar. Das hat sie auf dem Workshop auch ganz oft betont, weil die hat natürlich sofort gemerkt, boah, wir bekommen hier ganz schön Gegenwind und zwar in einer Härte, die in diesen Workshops bis dahin gar nicht bekannt war, also dass die Kritik auf sich gezogen hat, also fachliche Kritik, das gab es auch in den Workshops davor, aber das war nun wirklich Kritik an der Bundesnetzagentur selbst, weil gesagt wurde, das ist eine Kompetenz, das ist eine Frage, die sie sich eigentlich nicht zugestehen sollte. Also da wurde versucht, so ein bisschen die Wogen zu glätten. So richtig funktioniert hat es, glaube ich, nicht, weil wir merken ja, bis heute gibt es eigentlich jede Woche irgendwas Neues zum Vertrauensschutz. Unter anderem war ja der BVES, der Speicherverband, gestern oder vorgestern bei der CDU, CSU, hat dort mit Abgeordneten gesprochen und das auch nochmal auf das Thema hingewiesen, dass es halt eine Riesensorge ist. Also jede Woche gibt es irgendeinen neuen Appell, entweder an die Politik oder an die Bundesnetzagentur, dass ich da unbedingt was tun muss.
Aber gerade vor dem Urteil, das du jetzt gerade vorhin genannt hast, ist der Einfluss der Politik auf die Regulierungsprozesse natürlich klein bis eigentlich nicht mehr vorhanden. Trotzdem werden natürlich Gespräche geführt, ist natürlich auch klar. Und da versucht die Speicherbranche über ihren Verband sich jetzt auch nochmal Rückhalt zu holen. Es ist natürlich eine Frage, klar, wir haben eine gewisse Unsicherheit, wie das jetzt ausgeht. Aber wir sind auch schon in dieser kritischen Phase, wo die Unternehmen eben jetzt ihre Entscheidung treffen müssen, investieren wir oder investieren wir nicht. Vertrauensschutz bei Bestandsanlagen zu hinterfragen, ist natürlich auch grundsätzlich, auch industriepolitisch ein gewisses Wagnis, weil dafür steht eigentlich der Standort Deutschland, dass man eben hier für seine Investitionen Vertrauensschutz hat. Gab in der Vergangenheit natürlich auch schon mal den Fall, gerade bei dem Thema Kernkraft, dass Kraftwerke durch einen politischen Beschluss stillgelegt worden sind. Auch das ist ein Thema, das vor internationalen Schiedsgerichten dann gelandet ist. Allerdings jetzt hier sind wir an so einem kritischen Zeitpunkt, dass jetzt eigentlich zeitnah Klarheit bestehen müsste und so schnell, das sieht es momentan nicht danach aus und das führt vielleicht so noch so ein bisschen zu einer letzten Frage zu dem Thema. Ich muss sagen, ich habe Klaus Müller oder die Bundesnetzagentur unter Klaus Müller bisher durchaus als eine Institution wahrgenommen, die versucht, der Energiewende den Weg zu ebnen, die natürlich viele kritische Entscheidungen zu treffen hat und da austarieren muss und ja wahrscheinlich jeden Mal ein Stück weit auf die Füße treten muss. Aber in dem Falle macht es für mich doch den Anschein, dass das ein ziemlich heftiger Tritt gegen das Schienbein einer Branche ist. Und ich kann mir nicht so ganz erklären, wie das eigentlich kommt. Hast du da eine Idee, Ron?
Ja, so ganz erklären kann ich es mir auch nicht. Es gibt halt den Fakt, dass diese neue Netzentgeltsystematik die nächsten 20, 25, vielleicht 30 Jahre Bestand haben soll. Also man möchte sozusagen die Netzentgeltsystematik an die Herausforderungen der Energiewende anpassen. Und dann ist es natürlich so ein bisschen ungünstig, wenn ein Speicher, der am, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, 30. Dezember 2028 ans Netz geht, für 20 Jahre von Netzentgelten befreit ist, während der Speicher, der zwei Tage später ans Netz geht, diese Befreiung nicht hat. Also dieses Angleichen der Netzentgeltsystematik, das ist natürlich ein Gedanke, der irgendwie schon Sinn macht. Nur da könnte man vielleicht über Übergangsfristen sprechen. Man könnte vielleicht sagen, es gibt Opt-in-Optionen, weil es gibt ganz viele Batteriespeicherprojektierer und Vermarkter, die sagen, dynamische Netzentgelte werden für uns am Ende wahrscheinlich sogar positiv sein. Also so richtig erklären kann ich es mir nicht, außer dass man vielleicht sich im Vorfeld nicht klar war, was für Diskussionen das auslösen wird. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum man das dann so stark gemacht hat. Bislang gab es ja auch noch keine Äußerungen seitens der Benetzer, wie man da jetzt weiter verfahren möchte. Der Festlegungsentwurf, der ist ja so für Mitte, Ende Mai angekündigt. Und dann wird es ja auch schon ganz schön knapp für die Trianel. Das hatte ich auch gefragt. Also wenn die spätestens Ende Mai, Anfang Juni Klarheit brauchen und der Festlegungsentwurf sich jetzt vielleicht nur 2-3 Wochen verzögern sollte, dann könnte es auch schon knapp werden. Ne? Also es ist jetzt wirklich gerade so ein Zeitpunkt, wo auch Geschwindigkeit wirklich kritisch ist.
Mir hat die LEAG sogar gesagt, dass sie bis Ostern hier Gewissheit bräuchten und dem wird vermutlich nicht so sein, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, auf das wir in den nächsten Wochen weiterhin gucken werden. Du hast es gesagt, eigentlich beschäftigt uns das fast schon tagtäglich, aber regelmäßig in einer Woche. Also da werden wir mit Sicherheit nochmal zusammen drauf gucken. Und Bevor wir uns die nächste Hochlauffrage stellen, geben wir jetzt einmal kurz ab für eine kleine Pause.
Der Industriestandort Deutschland steht unter Druck. Hohe Energiekosten belasten die Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig erfordert die Transformation enorme Investitionen in neue Technologien. Umso wichtiger wird eine vorausschauende und flexible Gestaltung der Energieversorgung. Wie lassen sich Energiekosten senken? Welche Optionen gibt es für eine wettbewerbsfähige und zugleich grüne Energieversorgung? Und welche Impulse kommen aus Politik und Regulierung? Diesen Fragen widmet sich das Energate Forum Industry Meets Energy am 20. Mai in Essen mit hochkarätigen Podiumsdiskussionen und Praxisbeispielen aus Industrie- und Energiewirtschaft. Mit dem Early-Bird-Rabatt zahlen Sie für Ihr Ticket nur 479 statt 599 Euro. Anmeldung unter energate-events.de/p/energate-forum. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
So, und dann sind wir wieder zurück. Und Mareike, jetzt holen wir dich ins Spiel. Du hast gerade beim Thema Batteriespeicher gelauscht. Da sind wir im Strombereich. Du widmest dich zusammen mit Kolleginnen und Kollegen um die Gasthemen bei uns in der Redaktion. Und da gab es in dieser Woche auch eine wesentliche Weichenstellung. Eine Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes wurde vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht. Es geht vor allem um die Zukunft der Gasnetze. Zentrale Frage, wie geht das überhaupt weiter mit unseren Gasnetzen? Wir haben schon viel gehört. Es gab mal einen Staatssekretär, der davon gesprochen hat, die müssen zurückgebaut werden. Das war ein unglaublicher Aufschrei in der Branche. Trotzdem, auch jetzt, es geht zumindest um die Frage der Stilllegung, um die Frage, wie lange betreiben wir unsere Gasnetze eigentlich noch? Auch dieser Gesetzentwurf wurde im Vorfeld heiß diskutiert. Was steht jetzt konkret drin?
Ja, also im Endeffekt ging es ja um die Umsetzung der EU-Binnenmarktrichtlinie in deutsches Recht. Das muss nämlich bis Anfang August passieren. Und du hast es gerade angesprochen, es ist auch sogar im Vorfeld darüber diskutiert worden, ob jetzt Netzbetreiber ihre Leitungen wieder aus dem Boden reißen müssen. Da gab es jetzt dann gute Nachrichten, das müssen sie nicht. Es gibt nämlich die sogenannte Duldungspflicht, die im Gesetz drinsteht. Und das bedeutet, die Leitungen können im Boden liegen bleiben. Das hat die Branche natürlich erstmal sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass das jetzt sozusagen vom Tisch ist. Gleichwohl würde ich sagen, steigen aber schon die Verpflichtungen für die Gasverteilernetzbetreiber mit diesem Referentenentwurf, beziehungsweise mit dem der Referentenentwurf ist es ja eben nicht. Das ist ja, er ist ja aus dem November.
Mittlerweile ein.
Genau, wir sind ja schon einen Schritt weiter. Es ist nämlich so, dass die Verteilernetzbetreiber jetzt dazu verpflichtet sind und das ganz unabhängig von ihrer Größe. Auch die ganz Kleinen müssen da mitmachen. Es gibt keine De Minimis-Regel oder sonst etwas in der Richtung. Halt eben alle 4 Jahre einen Verteilernetzentwicklungsplan vorzulegen. Also ähnlich, wie wir das auch von der Fernleitungsebene schon kennen. Sie werden sozusagen dazu verpflichtet, sich strategisch zu überlegen, was passiert mit ihrer Infrastruktur, an welchen Stellen werden vielleicht Teilnetze stillgelegt, wo kann umgerüstet werden auf Wasserstoff. Diese Überlegungen müssen die Netzbetreiber jetzt ganz strategisch angehen und das ist im Endeffekt neu.
Wir kommen ja aus einer Phase, gerade unter der letzten Bundesregierung, wo die Zukunft der Gasnetze mit viel Unsicherheit belegt war, beziehungsweise es ja auch immer wieder intensive Diskussionen darüber gab, ob wir künftig quasi fast alles elektrifizieren und die Gasnetze dann gar keine Rolle mehr spielen. Das hat sich unter der aktuellen Bundesregierung deutlich gedreht. Das sehen wir auch bei den Weichenstellungen durch das geplante Gebäudemodernisierungsgesetz. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Aber jetzt gibt es ja durchaus eine andere Perspektive, aber Stilllegung beschäftigt die Unternehmen ja trotzdem weiterhin.
Ja, das ist richtig. Also Stilllegung ist, also zumindest in Teilbereichen, ist natürlich immer noch ein Thema. Und was in dem Bereich auch im Vorfeld stark kritisiert worden ist von der Branche, ist nämlich die 10-Jahres-Frist. Das bedeutet, wenn ein Netzbetreiber Teile seines Netzes stilllegen möchte, dann muss er sozusagen dem Endkunden das 10 Jahre vorher ankündigen. So, das hat der Branche nicht gefallen. Viel zu wenig flexibel, viel zu lange Vorlaufzeiten. Das wäre mit der Praxis überhaupt nicht vereinbar. Gestern hat sich zum Beispiel auch Tüger dazu nochmal gemeldet mit einer Stellungnahme. Und Konstantin Alzheimer, der Tüger-Chef, hält eher 5 Jahre für angemessen an der Stelle, dass man halt die Kunden darüber informiert. An der Stelle wird wahrscheinlich das Gasnetz stillgelegt.
Das ist ein interessanter Punkt eigentlich, ja, dass tatsächlich die Netzbetreiber auch sagen, wir wollen auch kurzfristiger die Möglichkeit haben, Netzabschnitte stillzulegen. 5 Jahre ist durchaus eine kurze Frist. Also wir reden jetzt vielleicht nicht nur über jemanden, der irgendwo eine Gasheizung betreibt, sondern wir reden vielleicht auch über Gewerbegebiete oder sonstiges. Da kann man sich schon vorstellen, dass 5 Jahre auch für Umsetzungsfristen bei Unternehmen relativ kurz sind.
Ja, auf jeden Fall. Also da gehen so ein bisschen auch die Meinungen auseinander, was da an der Stelle ein angemessener Zeitraum sein könnte.
Und der Gesetzentwurf regelt das aber jetzt so, dass mindestens 10 Jahre die Vorlauffrist sind. Also das ist dann eben schon doch länger, als der eine oder andere bisherige Gasnetzbetreiber dann doch auch fordert.
Ja, also im Gesetz steht auf jeden Fall drin, dass die Netzbetreiber 10 Jahre vorher sozusagen ankündigen müssen, dass sie an der Stelle das Netz stilllegen wollen. Die Branche kritisiert das. Sie finden das zu wenig flexibel. Sie hätten gern kürzere Fristen. Die Tüger zum Beispiel, aber auch im Vorfeld, die Stadtwerke Essen hatten sich dazu mal geäußert, dass sie da an der Stelle 5 Jahre für angemessen halten würden.
Okay, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Akteure, denen sind die 10 Jahre eigentlich schon zu kurz. Wenn wir hier vor allem mal auf die Biomethanbranche gucken, die haben schon im Vorfeld kritisiert, wir können keine neuen Anlagen auf den Weg bringen, wenn wir nur eine Betriebssicherheit für die nächsten 10 Jahre haben. Die sagen, da lässt sich so eine Anlage kaum vernünftig amortisieren. Was steht da jetzt im Entwurf drin?
Also im Endeffekt stehen da 2 Dinge drin, die für Biomethananlagen oder Betreiber von Biomethananlagen wichtig sind. Nämlich zum einen, also alle Anlagen, die schon in Betrieb sind, die haben sozusagen einen Bestandsschutz, dass sie 20 Jahre am Gasnetz bleiben können, also 20 Jahre ab Inbetriebnahme. Das gilt aber nicht für neue Anlagen. Neue Anlagen haben halt eben nur diese 10 Jahre, über die wir schon gesprochen haben. Und das ist halt eben das, was die Biogas- bzw. Biomethanbranche da auch stark kritisiert, dass diese Zeit halt eben nicht ausreicht, um halt die Investitionen in solche Anlagen damit sich die Investitionen amortisieren. Und dass jetzt sogar alle 300 Anlagen, die gerade geplant werden, im Endeffekt schon auf der Kippe stehen mit dieser Regelung.
Da sind wir quasi wieder da, wo wir gerade schon mal beim Speichermarkt waren. Eigentlich genau die gleiche Diskussion. Also auch eine rechtliche Unsicherheit, eine gesetzliche Unsicherheit, der sich die Anlagenbetreiber bzw. in dem Fall Planer gegenübersehen und sagen, dann wissen wir nicht, ob wir investieren wollen oder noch investieren können. Und das gerade jetzt an der Stelle, wo das Thema Biomethan, das vor einem halben Jahr noch wirklich auch ein Nischenthema war in Deutschland, jetzt gerade durch das neue Gebäudemodernisierungsgesetz ja eigentlich so einen Hochlauf erfährt. Und dann kommt ein Gesetz, das eigentlich mit den Plänen überhaupt nicht zusammenpasst. Das finde ich also auf jeden Fall bemerkenswert, weil das Gebäudemodernisierungsgesetz hat ja diese sogenannte Biomethantreppe oder Biotreppe eigentlich vorgesehen, gleichzeitig auch eine Grüngasquote, bei der die Zahlen noch nicht bekannt sind. Aber es gab ja mal einen Vorschlag aus den Reihen der SPD-Bundestagsfraktion, die in doch sehr ambitionierten Hochlauf für Biomethan oder damals eher Wasserstoff auch, also für grüne Gase in Summe vorgesehen haben. Und das würde ja bedeuten, wenn wir diesen Pfad jetzt tatsächlich ähnlich beschreiten wollen, man weiß es eben noch nicht genau, das soll erst bis zum Sommer festgelegt werden, brauchen wir nennenswert neue Biomethananlagen in Deutschland, nicht nur. Es wird ja bei der Frage auch durchaus auf andere Länder in Europa geguckt, die Biomethan nach Deutschland liefern könnten. Aber der heimische Markt muss ja auch bedient werden und auch da gibt es ja aus der Branche deutlich vernehmbare Kritik.
Ja, auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht ist es auch nicht so richtig nachvollziehbar, wie das zusammenpasst. Ne? Wir haben jetzt diese Grüngasquote und die Biotreppe im Gebäudemodernisierungsgesetz. Und ja, dann stoppt man sozusagen den Ausbau eigener Erzeugungsanlagen. Passt für mich jetzt auch irgendwie nicht so richtig zusammen oder stoppt den mutmaßlich mit den neuen Regelungen. Ja, also dass es da an der Stelle sinnvoller ist, das Biomethan vielleicht aus der Ukraine zu importieren, erschließt sich mir jetzt auch erstmal nicht so richtig.
Das ist natürlich, muss ausgewogen werden, aber auch da, wir haben natürlich mit Biogasanlagenbetreiber gesprochen, nicht nur in dieser Woche, auch natürlich schon davor, weil das Thema uns ja auch schon länger begleitet. Ich hatte die Gelegenheit, mit Stefan Joos von der DAH-Gruppe aus Brandenburg zu sprechen, großer Biogasanlagenbetreiber, die eigentlich ja Investitionen gerne tätigen würden, um auch ihre bisherigen Biogasanlagen, die vor allem dann Wärme produzieren oder Wärme und Strom produzieren, künftig dann auf Biomethan umzustellen. Und er hat eben sehr deutlich gemacht, unter solchen Rahmenbedingungen ist es schwierig. Da haben wir eigentlich wieder die gleiche Thematik einer Gefahr eines Fadenrisses. Und jetzt ist hier aber, sind wir schon ein Stück weiter. Also wir haben den Beschluss im Bundeskabinett. Hier sind jetzt tatsächlich aber eben dann noch die Bundestagsfraktionen gefragt, hier noch sich weiter einzubringen und zu gucken, in welche Richtung es geht. Aber erstmal ist hier eine klare Grenze gesetzt.
Also was man sich an der Stelle vielleicht nochmal verdeutlichen muss und ich hatte mich mit der DOH zum Beispiel auch dazu nochmal ausgetauscht und die hatten auch nochmal darauf hingewiesen, also Anlagen, die jetzt dann neu ans Netz gehen, dürfen ja halt 10 Jahre am Netz bleiben, also dann sind wir ja 2036 und wie viele andere Gaskunden wird es denn vielleicht noch geben, das ist halt unklar und dass die Gefahr halt sehr groß ist, dass dann Gasnetze im Endeffekt wegen der Biomethananlagen künstlich am Leben gehalten werden müssen und mit allem, was halt dazugehört, mit den Investitionen, die damit einhergehen. Also man muss das wahrscheinlich von beiden Seiten betrachten und wahrscheinlich auch sehr regional im Endeffekt, also sich die genauen Gegebenheiten vor Ort in den einzelnen Netzen angucken.
Trotzdem entsteht bei mir der Eindruck, dass politische Entscheidungen und bisher geltende Ziele nicht richtig zusammenpassen. Also das Gebäudemodernisierungsgesetz und das Gaspaket passen nicht so richtig zusammen. Du hast ja auch gerade gesagt, es besteht da eine Ungewissheit, wie viele Kunden gibt es denn noch? Das Gebäudemodernisierungsgesetz soll eigentlich dahin führen, dass es noch viele Gaskunden gibt. Also da gehen Gesetzgebungen noch nicht so ganz Hand in Hand. Das passt, glaube ich, auch zu dem Thema, das wir vorhin hatten, dass Speicher, Batteriespeicher, aber auch eben andere Speicher von der Gesetzgebung oder von den regulatorischen Entscheidungen sind nicht nur Batteriespeicher betroffen, sollen eigentlich eine wichtige Komponente im künftigen Energiemarkt werden, stehen aber jetzt vor großer Ungewissheit. Und ich glaube, das führt auch nochmal vielleicht zum anderen Thema, das uns diese Woche auch beschäftigt hat. Bundesumweltminister Carsten Schneider hat das Klimaschutzprogramm vorgelegt und hat dort doch durchaus zur Überraschung vieler einen Punkt drin, dass es zusätzliche Ausschreibungen im Umfang von 12 Gigawatt neuer Onshore-Windkraft geben soll. Muss man die Zahl vielleicht mal kurz einordnen. Das ist mehr als das, was jetzt im ersten Schritt über die Kraftwerksstrategie an Gaskraftwerken dazu kommen soll. Also das ist schon eine nennenswerte Zahl, aber gleichzeitig reden wir dann wiederum in dem Netzpaket über den Redispatch-Vorbehalt, der es neuen Anlagenbetreibern deutlich erschweren wird, ihre Projekte zu realisieren. Also ich habe an mehreren Stellen den Eindruck, das geht nicht so richtig Hand in Hand.
Ja, ich finde gerade bei den Onshore-Anlagen, da muss man auch mal ganz klar sagen, das ist schon eine ziemlich absurde Situation. Also man bringt den Redispatch-Vorbehalt ins Spiel, bleibt an dem fest, will davon nicht abweichen, bin doch mal bestätigt. Und gleichzeitig sagt man, wir wollen 2000 Windenergieanlagen zusätzlich bis 2030 in Deutschland bauen. Also das ist schon irgendwie so eine Situation, wo man sich fragen muss, wie soll man das zusammenbringen? Weil alle Windprojektierer sagen gerade, ja, sobald wir den Redispatch-Vorbehalt fallen, dann bauen wir keine Anlagen mehr. Also das weiß ich tatsächlich nicht, wie man das zusammenbringen soll.
Ja, da ist im Prinzip auf jeden Fall irgendwie eine gewisse Lücke vorhanden. Ich finde, das fehlt durchaus eine Energiepolitik, Kritik aus einem Guss, liegt aber natürlich auch daran, dass momentan noch gerade SPD und Union, glaube ich, da auch sehr teilweise sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, wo die Reise hingehen soll. Wir werden es weiter verfolgen. Für uns sind solche Dinge ja nicht schlecht. Die sorgen für viel Bedarf, drüber zu reden, zu schreiben. Das ist unser Geschäft. Gesprochen haben wir in dieser Woche übrigens auch noch im Rahmen eines Energate-Talks zum Thema Finanzierung der Energiewende. Den Link dazu können wir auch nochmal in den Shownotes einstellen. Lohnt sich da durchaus auch nochmal reinzugucken. Und ich glaube, ansonsten können wir für diese Woche erstmal den Deckel drauf machen. Themen laufen uns nicht weg. Wir werden auch in der nächsten Woche wieder einiges zu besprechen haben. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.